Willkommen bei White Chalk, der Podcast, in dem Basketball auf Gesundheit trifft. Let's talk ball, health and everything in between.
Wir sind zurück bei White Chalk, beim Podcast rund um Basketball, Physiotherapie und alles weitere. Heute tatsächlich nicht wie gewohnt mit Alex King am anderen Mikrofon, sondern mit Cracking Chris oder mit leiblichen Namen Chris Schittko. Ich würde sagen, stell dich doch einfach mal direkt vor, Chris.
Ja, ich bin Chris, 31 Jahre.
Jung?
Nee, das sagt man nicht mehr, oder? Ab 30?
Weiß ich nicht. Ich kenne auch nicht. 60-Jährige, die sagen, ich bin 60 Jahre jung.
Ja. Aber das ist schon ein bisschen cringe.
Schon.
Steht zu deinem Alter.
Ja, eben.
Du hast recht. Das ist die Message da draußen.
Ja, ja.
Ja, wo denn? Hamburg? Neuerdings, wir sind aber jetzt gerade noch in Osnabrück in meiner Praxis.
Ehemalig, oder?
Ehemalig, ja. Bis zum 1.2. ist es immer noch meine.
Ja, schön.
Ja, Besitztümer sind geklärt.
Was machen wir hier?
Wir haben heute Content gedreht und die nächsten Tage findet hier die Academy statt. Wir haben vor anderthalb Jahren ein Bildungsinstitut gegründet für so eine Mischung aus Physiotherapie, manuelle Therapie, Osteopathie, Chiropraktik und mit Training verknüpft. Und da haben wir uns ja auch kennengelernt.
Ja, so sieht's aus. Ich habe bei dir die Fortbildung besucht und irgendwie, ich weiß auch nicht, auf der einen oder anderen Abendveranstaltung.
Wir haben uns verliebt.
Haben wir uns verliebt, aber gefunden, würde ich sagen.
Eine Wodka-Soda.
Nein, wir trinken keinen Alkohol.
Niemals.
Du kannst es jetzt nicht sagen, Mann. Ich erzähle wirklich jedes Mal bei White Shock,
dass du Alkohol trinkst.
Nein. Auch nicht das. Ja, aber es ist witzig, weil wir sind immer da und ich sage immer so, boah, eigentlich trinke ich ja gar keinen Alkohol. Aber, und dann kommt immer so eine Story und jetzt, ich weiß nicht, wie hast du so Weihnachten und Silvester und den ganzen hier Feiertag-Krams, ich finde wirklich, es gibt zu viele Gelegenheiten zum Alkohol trinken.
Ja, tatsächlich.
Also, so ein Rabbit Hole, weißt du, du kommst
ja
nicht raus.
Das Problem ist, ich mache auch gerade so diesen Running Gag immer, dass ich bin ja 30 geworden letztes Jahr und dann, 31, ja, schwierig, da fängt schon an, aber auf jeden Fall so way to my midlife crisis und habe so angefangen mit High Rocks und den ganzen Trendsportarten und Hybridathlet heißt bei mir halt Training und Trinken. Das war über Weihnachtstage wirklich anstrengend und ich mache manchmal auch so Challenges, dass ich für jeden Drink, den ich mache, am nächsten Tag einen Kilometer laufe und das ist halt nicht, also ich weiß nicht.
Also ist ja eigentlich ein guter Ansatz, weil alles, was du deinem Körper quasi Schlechtes tun, alles, was auf der Minusseite steht, kommt dann am nächsten Tag wieder auf die Plusseite.
Ja, prinzipiell schon, aber dein Körper kann nicht.
Zumindest nicht über 30.
Nee, Spaß. Also, ja, das wird schwieriger. Du hast ja noch ein paar Jährchen.
Ich.
Und wir reden dann nochmal.
Ja gut, so viele sind es auch nicht, ne? Also.
Ja, die Zeit tickt. Aber ich habe gehört, so Männer ab 30 kommen erst so in ihre Prime.
Ich hatte mal einen Patienten, der hat was richtig Böses gesagt.
Nein, erzähl.
Ey, eigentlich, boah, ich weiß gar nicht, ob das Platz hier im Podcast hat, da hat er gesagt, Männer sind wie ein guter Rotwein, die waren im Alter nur besser. Und er hat einen Vergleich gezogen, den ich jetzt nicht sage. Genau, ich sag's jetzt nicht. Nee, das kann ich nicht droppen.
Das ist ganz schlimm.
Nein, das kann ich nicht droppen. Das ist wirklich geisteskrank gewesen. Und ich habe nur so zu ihm gesagt, hey, was laberst du für einen Scheiß, gell? Oder was heißt laberst du für einen Scheiß? Aber es war halt witzig, weil das war so dieser klassische Mann, der so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man sagen soll, aber vielleicht kann man schon so ein bisschen dieses falsche Männer-Ego, weißt schon, so, ich bin so geil und guck mich mal an und ne, ich bin der geile Hengst und so. Und das war schon hart unangenehm.
Man lügt sich da doch einen vor, muss man doch ehrlich sagen. Yeah. Das ist ab einem gewissen Punkt geht es nur noch um Selbstdarstellung.
True. Das Schöne ist ja, dass durch die Academy, da dein Publikum ja, ich würde mal sagen, in der Behandlung wird das Publikum schon jünger, weil ja quasi in der Academy auch so ein bisschen dieses Thema Social Media und so gelehrt wird, sage ich mal, oder den Leuten, die teilnehmen, nahegelegt wird. Und natürlich generierst du auf Social Media meistens nicht 50-Jährige.
Ja, vielleicht nochmal, um ganz kurz abzuholen. Wie gesagt, Chris, 31, jetzt Monate in Hamburg. Ich bin selber Physiotherapeut, Manualtherapeut, spezialisiert auf Chiropraktik, habe irgendwann ein eigenes Konzept, was das eigene Konzept, aber ich habe es so gebrandet, das nennt sich Crack and Move und mache halt auch Social Media als Crack and Chris. Und dementsprechend mache ich so einen Mix aus, ich behandle selber, unterrichte, so wie du jetzt auch. Und wir haben auch eins gemeinsam, dass wir auch Musiker beide halt behandeln, wir sind so in diese Schiene reingekommen. Und mache halt Social Media. Und dementsprechend, das ist so, bin so ich mäßig. Und da haben wir uns dann eben in der Akademie kennengelernt und dann einmal, um alle abzuholen, ja, genau, warum ich jetzt hier die Berechtigung habe, in deinem wundervollen Podcast zu sitzen.
Oder die Erde. Oder dass ich die Erde habe, dass du mich als Gast natürlich hier...
Ja, also wie auch immer, das ist alles toll. Das ist gut.
Wir lieben uns, Badgers.
Nee, aber genau, das ist bin so ich. Eigentlich gibt es da nicht so, ist jetzt nicht so krass spannend.
Ja, wir sind dann, glaube ich, abgedriftet eigentlich in diesen ganzen Silvester-Talk und so, als du meintest, vor 2 Jahren hast du es ungefähr gegründet, ne?
Genau.
Jetzt ist der 3. Kurs gelaufen, 4. Kurs?
Das ist jetzt der 4., die haben jetzt das letzte Wochenende und ab dann findet die Akademie auch nicht mehr in Osnabrück statt, sondern wir... Das wurde noch nie gesagt, ich sag's jetzt aber. Wir machen dieses Jahr, stehen 3 Kurse an. Und zwar in Hamburg, in München und in Frankfurt. Das heißt, wir verteilen uns ein bisschen auf Deutschland, was, glaube ich, sehr, sehr cool ist. Also ich freue mich da extrem drauf. Und es wird auch noch so einen Social-Media-Kurs geben. Und das wird ja auch, glaube ich, heute so ein bisschen, ich glaube, wir holen heute die Leute mal so ein bisschen in die Welt des Internets.
Auf jeden Fall, vor allem, ich muss ja sagen, ich bin ja selbst noch nicht so lange dabei. Wann habe ich deine Ausbildung hier abgeschlossen oder die Fortbildung? Im Februar oder so war das? Oder März, April?
Ja, letztes
irgendwann
Jahr.
Irgendwann da, genau, also 2020, ja, genau. Und ich habe dann ja auch mir das zu Herzen genommen, weil ich mir dachte, naja gut, dann fange ich mit Social Media an und habe das dann auch relativ gestartet. Ich habe auch, sage ich mal, erstmal am Anfang so ein bisschen selbst rumprobiert, dann habe ich meine Freundin mit reingenommen, hat gesagt, kannst du mir damit so ein bisschen helfen, weil ich habe die Zeit nicht, ich muss ständig behandeln, das ist ja auch so ein Ding von Physiotherapeuten, ich muss behandeln. Ja. Und dann habe ich mir da relativ schnell jemanden gesucht für, und dann haben wir uns ja damals schon über Content unterhalten, ne? Aber es ist natürlich krass, wenn man dann mal so ein bisschen drin ist, und ich bin ja wirklich noch eigentlich jemand, der keine große Reichweite hat und der auch nicht so viele Blicke auf sich zieht, aber wenn Blicke kommen, ist es natürlich schon immer sehr extrem von der Art und Weise.
Naja, du bist jetzt auch fast bei 10.000 Followern und packt man 10.000 Leute in den Raum. Also es ist quasi fast Lanxess Arena ausverkauft. Und ich finde, das ist ja auch der große Punkt, den viele ja immer denken, wenn sie mit Social Media starten müssten oder warum sie es sollten oder warum ich das auch empfehle. Es ist einfach so, warum ich ja damals mit Social Media gestartet habe, war ja relativ simpel. Ich habe ein paar Tattoos, wie man unschwer erkennen kann. Und ich würde mich ja von niemandem tätowieren lassen, wo ich noch nie gesehen habe, was er sticht. Aber wir gehen zu Ärzten, zu Therapeuten, wir vertrauen uns das Wichtigste, was wir haben, unsere Gesundheit, tagtäglich Menschen an, die wir noch nie gesehen haben. Wir wissen gar nicht, ob es vibet, ob wir haben die nicht sprechen können, haben keine Ahnung über die Kompetenz, außer vielleicht eine veraltete Seite mit Stockfotos, die wir dann sehen, haben wir nicht viel. Und das sieht alles gleich aus, wo irgendwie eine Frau liegt und dann irgendwie so 2 Hände Massage und wir machen hier das. So sehen die Physiotherapie-Seiten aus. Und mein Ansatz war halt so, ey, egal, ob ihr damit vorhabt, Reichweite oder irgendetwas zu generieren, ihr müsst vor allem zeigen, wer ihr seid und was ihr könnt. Einfach nur, weil das eure Visitenkarte ist. Mhm. Das ist das, wie ihr nach außen wirkt. Und deswegen geht es gar nicht, ich glaube, man sollte gar nicht damit starten und sagen, erster Linie so, boah, ich will jetzt damit irgendwie Influencer werden und Fame und dies und jenes. Sondern ich möchte vor allem mich besser oder so repräsentieren, dass die Leute mich so wahrnehmen, wie ich auch wahrgenommen werden möchte.
Das Beste daran ist ja, dass du gleich, also du hast natürlich das nach außen hin, aber du kriegst ja das Gleiche auch wieder rein. Also wenn du jetzt, sage ich mal, viel über Nackenbeschwerden redest, dann kommt keiner mit Fußschmerzen zu dir oder in der Regel nicht. Ne? Natürlich dann irgendwann vielleicht schon mal auch, aber du sagst es ja selbst, dein meistes Problembild, das du behandelst, ist die Halswirbelsäule, oder?
Ja, total.
Halswirbelsäule, Nackenbereich, so,
genau,
oder?
Genau, also das ist einfach auch, das ist ja das Interessante, durch Content hast du halt eine Art Vorqualifizierung der Patienten. Das heißt, die Patienten schauen und sehen, ah, okay, du kannst das gut. Oder das Ding ist es ja, Patienten können das ja häufig fachlich gar nicht so richtig einordnen, aber sie können zumindest einordnen, bist du denen sympathisch, machst du einen kompetenten Eindruck. Also es sind auch so Sachen, die sehr unterbewusst ablaufen und die halt extrem wichtig ist oder wichtig sind auch für die Therapie, weil wenn da schon nicht der Match ist, dann wird es schon schwierig, überhaupt mit dem Patienten überhaupt einen Erfolg zu erzielen.
Voll, und wahrscheinlich hat der Patient auch vielleicht oder die Patientin schon mal eine Übung gesehen, die du gezeigt hast, so ey, wenn du Nackenbeschwerden hast, mach mal das. Und sie haben schon gemerkt, oh, vielleicht ist mein Schmerz von einer Schmerzskala 10 oder halt 9, 8, was weiß ich, auf vielleicht 5 gedroppt oder 3 oder so. Und dadurch haben sie natürlich schon diesen Vertrauensvorschuss, weil sie sagen, der hat mir ja schon online geholfen. Also wenn ich da jetzt hingehe und der dann eine Stunde Zeit für mich hat, was ja auch in dem Behandlungskonzept dann wieder zum Tragen kommt, dann muss der mir ja noch viel besser helfen können.
Ja, vor allem ist es auch so dieses Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn man jetzt Nackenschmerzen hat, dann ist das Erste, was man häufig irgendwie tut, ist irgendwie googeln. Und dann kommen wir auf Liebschaumpracht. Und jetzt weiß ich, dass ganz, ganz viele Therapeuten und Therapeutinnen und alle möglichen Ärzte vielleicht die haten, aber prinzipiell, indem die, auch wenn deren Erklärungsmodelle vielleicht nicht immer ganz richtig sind, haben die mehr geholfen mit ihren Videos, die millionenfach geklickt worden sind, weil die immerhin geschafft haben, dass Menschen sich bewegen. Als Beispiel, ja. Also immer, ja. Weil alles ist besser als nichts. Das können wir einfach ja. Schon mal so prinzipiell sagen, weil voll Beschwerden.
Ist, auf jeden Fall, ich meine, ich finde immer, man muss so ein bisschen aufpassen, weil natürlich bewegen sie Leute, sage ich mal.
Ja.
Auf der anderen Seite labern die halt auch schon teilweise scheiße.
Ja, aber das verstehen viele Patienten ja erstmal, was heißt, verstehen das nicht, aber stimmt, aber ich bin so ein bisschen, du musst es abwägen. Natürlich, wenn es so Nocebos sind, also Nocebos für die da draußen, das sind so quasi das Gegenteil vom Placebo, das heißt, dass, wenn ich dir jetzt sage, ey, da ist ein Wirbel raus und ich habe den reingemacht, dann wäre es ein starkes Nocebo, weil es bei dir impliziert ist einfach, oh, das ist ja super gefährlich, jetzt muss ich aufpassen, weil sonst springt wieder was raus. Also es ist so sehr, ist so ein fragiles Bild vom Körper und unser Körper ist super widerstandsfähig und allem drum und dran. Ne? Und natürlich, wenn sowas gesprochen wird, dann wird es gefährlich.
Ja.
Aber prinzipiell ist es erstmal egal, du hast Nackenschmerzen und wenn du da reindehnst, erstmal passiert da nichts. Aber es ist, ist alles besser als nichts, ist erstmal so meine Devise.
Ja, das stimmt. Ich meine, ab irgendeinem Punkt, glaube ich, ist halt lieb schon bracht mit ihren Produkten, die sie dann natürlich auch vermarkten, mhm. So wie mit diesen Haltungsgurt oder so.
Ja.
Ja, weißt du, also ich finde, dass du machst dir Gedanken über Krankheitsbilder, ich mache mir Gedanken und vielleicht sind wir auch in manchen Punkten nicht d'accord. Und genauso gibt es auch andere Physios da draußen, die auch nicht d'accord sind. Das Ding ist, wir sind halt, sag ich mal, medizinisch ausgebildet. Und bei Roland Liebscher-Bracht ist es ja so, dass der halt Maschinenbauingenieur am Ende vom Tag ist. Vielleicht hat er halt gemerkt, so, ey, bei mir hilft das. Und es ist ja cool, dass er anderen Menschen helfen will. Und ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich gebe dir schon voll recht mit dem, er bewegt Leute und so. Aber ab irgendeinem Punkt ist es halt krass, wie kommerziell das Ganze gestaltet ist.
Richtig.
Mit dem quasi Wissen, dass man ja eigentlich es besser wissen müsste. Weißt du, was ich meine?
Voll, aber ich finde, da sollten wir, wenn wir uns darüber beschweren, als Therapeuten, die ja sagen, ey, ich habe doch viel mehr Fachwissen und ich weiß doch viel besser darüber Bescheid, da finde ich, sollten wir uns an die eigene Nase fassen. Weil wenn wir nicht in der Lage sind, den Patienten durch einfache Sprache zu erreichen, dann werden halt Leute, die vielleicht weniger Fachwissen haben, aber ein höheres oder mehr Charisma oder eine bessere Customer Language, werden einfach erfolgreicher sein. Das Problem ist auch irgendwann, der Bekanntere gewinnt gegen den, oder wird... Das ist so sehr, sehr random, aber der Bekanntere gewinnt gegen den Schlaueren.
Ja, safe.
Weil das klingt jetzt, und ich habe irgendwie Kanal über 500.000 Follower und mir sprechen Leute dadurch sehr hohe Kompetenz zu. Und ich versuche dem natürlich gleich auch irgendwie, ja.
Gerecht zu werden.
Gerecht oder zu halt, werden, ja. aber auch, ich würd mich jetzt auch nicht auf den Podest stellen, aber ich habe natürlich dann Leute um mich herum, die auch sehr, sehr smart sind. Ich habe vorhin auch noch gesagt, so ey, wenn ich der Schlauste im Raum bin, dann bin ich im falschen Raum. Und deswegen hole ich mir dich als Dozent irgendwie mit in die Akademie und allen drum und dran, weil ich da einfach die Kompetenz schätze und das natürlich auch menschlich und auch fachlich. Aber das ist natürlich der Punkt, wo ich sage, wir müssen halt, und deswegen finde ich es halt gut, dass du mit Social Media angefangen hast und wie auch wie Julian oder Marcel oder sonst was, also in unserem Dozententeam, weil es geht einfach darum, wenn wir der Meinung sind, dass es besser gemacht werden muss, dann müssen wir es besser machen.
Ja, wir müssen ja aufklären. Es bleibt ja nichts anderes übrig, außer quasi die Reichweite dann zu nutzen, um genau so eine Scheiße, die halt draußen rumkursiert, dann halt irgendwie aufzubrechen, weil du kennst es ja auch, die Leute kommen und reden von verkürzten Muskeln, die reden von ausgerenkten Wirbeln und so weiter.
Von Schiefständen.
Genau, Beckenschiefständen, Fußlängendifferenzen und so. Mhm. Und manchmal kommen auch Leute zu mir in die Praxis und sagen so, ey, du musst unbedingt da mal knacksen, weil ich merke, da ist halt der Schief ausgerenkt oder sonst was. Das Erste, was ich mache, ich nehme mir 5 Minuten Zeit und sage, pass auf, ich erkläre dir erstmal, wieso das nicht so ist. Und dann sagen sie danach und du gibst ihnen einfach nur eine Übung mit und behandelst sie manualtherapeutisch gar nicht. Und die sind genauso happy, weil sie haben ihr Problem verstanden, ne? Und sie haben was sie selbst machen können.
Voll, weil dem Patienten geht es ja erstmal, er hat eine Ahnung, er denkt vielleicht, das würde die Lösung sein. Und das ist auch in Ordnung, weil das sind vielleicht Vorerfahrungen oder auch irgendwelche Bilder, die sie im Kopf haben. Aber wir sind halt daran, diese Bilder in Anführungszeichen zu korrigieren oder dahin zu lenken, dass es halt passt. Und von mir gerade, also ich meine, ich heiße Cracking Chris und von mir erwartet, dass ich jeder irgendwie knackse und dann ist alles weg. Aber meine Patienten, und das zeigt auch wirklich mein Klientel, ist halt einfach nicht mehr so geprimed, sondern denen geht es einfach nur darum, ah, okay, der hat die Kompetenz und ich habe ein paar Handgriffe drauf, vielleicht die auch auf dem Weg dahin helfen können, also als Mittel zum Zweck. Aber trotzdem gehört es halt ganzheitlich und du musst halt den Schlüssel zum Patienten finden. Und ich finde, dass Social Media oder die Art und Weise, also ich muss echt sagen, ich habe super viele Fortbildungen gemacht. Ich habe die MT 3 Jahre auf Manipulation spezialisiert, ich habe Chiro, ich habe einen Teil der Osteo, Heilpraktik, die ganzen Athletiktrainer, ich habe super viele Fortbildungen, so wie du auch. Aber die krasseste Fortbildung, die den meisten Erfolge bei mir erzielt hat, war tatsächlich mit Social Media anzufangen. Und zwar, das ist interessant, weil auf Social Media hast du direkt ein Feedback darüber, ob du den Patienten erreichst mit den Worten, die du sagst. Mhm. Und das ist super interessant, weil erst in dem Moment wurde meine Education, meine Aufklärung so gut, dass der Patient direkt eine Compliance mit mir hatte. Also der war direkt bereit, ah, okay, deswegen muss ich die Übung machen, ah, verstehe ich. Und auf einmal hast du was verändert. Und wenn du was veränderst bei dem Patienten, dann passiert auch was.
Voll, dann haben die auch, wie du sagst, die Compliance. Und das war auch ein riesen Learning, das ich bei dir bei der Academy hatte. Mhm. Weil ich bin ja jetzt auch noch nicht so alt und ich kann auch noch nicht so lange im Beruf sein, das ist ja klar. Und ich hatte aber ja schon relativ früh relativ einen guten Lebenslauf. Weißt du, ich war bei den Handballern als Athletiktrainer, bei den Basketballern in Würzburg als Physio, jetzt letztes Jahr in den USA und so. Jetzt im Februar fliege ich wieder nach Lyon. Also ich bin relativ viel rumgekommen, habe dann Artists und so behandelt und ich hatte ein riesen Ego. Ich habe mich gefühlt so, ey, ich bin der Geilste. Und das war so krass, weil ich hier auf der Fortbildung war und du immer betont hast so, ey, Max, ganz ehrlich, also so dieses Ego, das muss man ablegen, weil du musst mit dem Patienten auf einem Niveau und du darfst nie über dem Patienten stehen. Der Patient steht immer über dir. Und seitdem gehe ich so viel offener an die Sache ran. Und auch wenn du dich in irgendeinem, ich sag mal, Netzwerk oder so vorstellst und du dich unterhältst und dann ist es so, hi, ich bin Max. Und wenn mich jemand fragt, was machst du, dann sage ich, ich bin kleiner Kneter oder so. Weißt du, was ich meine? Also ich habe gar nicht mehr dieses Bedürfnis zu sagen, ja, mein Name ist Max, ich bin selbstständig mit eigener Praxis, Privatpraxis, weil ich nehme keine gesetzlichen, weißt du. Dann, ich bin bei den Physio, bei den Basketsphysio und so weiter. Das mache ich gar nicht mehr, weil es gar nicht notwendig ist, weil die Kompetenz schon quasi gegeben ist, ja genau. Weil die Kompetenz schon... Also es ist schon den meisten Leuten bewusst, dadurch, dass du auch Social Media machst, haben sie schon quasi einen Eindruck von dir und du musst den Eindruck nur bestätigen. Und wenn du auf Social Media halt super hochnäsig vorkommst, dann denken sie sich, was ein Spaß, auf Deutsch gesagt. Und wenn du aber sagst so, ey, ich bringe euch das in Patientensprache bei und in der Praxis kann ich dann trotzdem sehr kompetent reden und denen alles viel ausführlicher erklären, dann ist das ein riesen Benefit für die Behandlung.
Das ist ja auch so eine Unsicherheit, die jeder mit sich rumträgt. Gerade wir Therapeuten, wir haben Hilfsberuf, wir haben 1.000 Euro ausgegeben, um diesen Beruf zu erlernen. Also zu meiner Zeit, musst du auch noch dafür zahlen? Für Physio?
Das erste Jahr.
Ja, guck mal, ich musste nach 1,5 Jahren meine Ausbildung abbrechen, weil ich sie mir nicht mehr leisten konnte. Krass. Hab dann gejobbt und einen Monat hatte teilweise 5, 6 Jobs teilweise gleichzeitig und habe versucht dann und konnte dann glücklicherweise an einer anderen Schule nach einem Umzug meine Ausbildung fortsetzen. Das heißt, wir haben immer eine Art Geltungsdrang. Wir wissen sehr, sehr viel und werden als Masseure abgestempelt und, und. Also es ist vollkommen in Ordnung, dass wir ein gewisses Ego erstmal haben. Das Problem ist nur, dass wir denken, dass indem wir den Patienten klar machen mit Fachwörtern, die wir um uns herum werfen, dass wir unsere Kompetenz damit unterstreichen würden. Mhm. Aber das stimmt halt einfach nicht und das ist auch meine Erfahrung, weil wenn ich dem Patienten in seiner Sprache einfach erkläre und mit guten Bildern, dann findet er mich viel, viel, weil er mich ja versteht, viel, viel kompetenter, als wenn ich ihn mit abstrakten Modellen und irgendwelchen lateinischen Namen entgegenbringe. Und das ist für mich halt total schwierig, weil gerade jetzt in der Akademie war es auch so am Anfang, weil mein Content ist ja B2C, also an den Customer, an den Patienten gerichtet. Das heißt, ich versuche, komplexe Modelle zu vereinfachen, um erstmal ein Entry zu schaffen in dieses Thema. In der Akademie muss ich Therapeuten quasi vor Therapeuten schlau wirken, in Anführungszeichen. Und deswegen war es für mich total schwierig, den Leuten klarzumachen, dass es nicht darum geht. Also dieses Ego, was wir haben, und es klingt schon fast ein bisschen philosophisch, aber mir geht es hier nicht darum, dass ich den Leuten Knacken beibringe oder dass ich den irgendwie, sondern ich möchte eigentlich bei jedem finden, was macht ihm zu einem, Anführungszeichen, besseren Therapeuten oder besseren Therapeutin oder was hilft ihm auf dem Weg dahin. Und das war bei dir zum Beispiel, muss ich ehrlich sagen, du hast bei mir nicht viele Techniken gelernt, wir haben auch die MT die gleiche gemacht und so weiter, ne? Das heißt, du hast bei mir prinzipiell, würde ich sagen, jetzt nicht besser Knacken gelernt, in Anführungszeichen, vielleicht ein paar Sachen, aber du hast vor allem, und das sieht man ja auch mit Social Media, du hast halt die richtigen Sachen rausgenommen, um dich zu entwickeln. Und ich glaube, das ist das, worum es geht und das ist bei Therapeuten und bei Patienten der Fall.
Voll, aber genau das ist ja auch das, was so geil ist an der Fortbildung, die wir jetzt da, wo ich jetzt als Dozent mit dabei sein darf oder kann, weil du, es gibt zwar dieses Grundkonzept, aber du kannst ja dadurch, dass wir auch so viele Dozenten sind auf die kleine oder mittelgroße Gruppe, können wir so spezifisch auf die Fragen eingehen und das ist richtig geil, weil ich hatte jetzt den ersten Kurs hier vor, wann war das, 3, 4 Monaten oder so? Ja. Und ich habe jetzt Kontakt mit Leuten, die hier als quasi Studierende oder wie auch immer man das nennen will, sind, als Teilnehmer. Und die schreiben mir halt auf Instagram und du hilfst denen so weiter und die fragen dann so, ey Max, welches Buch kannst du empfehlen? Ey, schau mal, was ist denn damit? Oder hey, kannst du mir da nochmal helfen? Und das ist so geil, weil du halt endlich mal so eine Community bildest und nicht eben diese wir hatten beide wahrscheinlich schon sehr abgehobene Dozenten. Und wahrscheinlich für uns, ja genau. Und weißt du, da hattest du ja schon fast Angst zu fragen.
Ja.
Und das war halt eben auch, als ich dann bei dir war, ich kannte schon viele Techniken, aber ich kannte auch viele Techniken anders. Wir machen auch viele Sachen, trotzdem unterschiedlich, kommen aber zum gleichen Ergebnis. Und das war aber so, hey Chris, kann das auch so funktionieren? Du so, zeig mal. Ich habe es dir gezeigt. Du so, hey ja, wenn es klappt, so, why not? Ist genau der gleiche Impact eigentlich. Und genau das ist ja das Geile, wenn du es schaffst, Leute zum Nachdenken zu bringen und zu sagen, wir haben so ein Grundkonzept, da könnt ihr euch entlang hangeln, aber geht ruhig euren eigenen Weg, weil ihr sollt ja keine Kopie von Craig und Chris werden.
Voll, das, also bei mir war das aber auch ein Prozess, weil, um ganz ehrlich zu sein, also es war auch echt viel Therapie notwendig. Ich hatte früher schon, weil ich aus sehr einfachen Verhältnissen komme und ich dachte mir mal, ich muss super schlau und allen drum und dran sein, um da irgendwie rauszukommen. Und prinzipiell ist so ein Hard Skill, also viel zu wissen, auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber es macht dich auch nicht so wirklich sympathisch, wenn du immer versuchst, der Schlauste, wie gesagt, im Raum zu sein oder irgendwie dein Ego durchzusetzen. Deswegen war es für mich halt das beste Learning, halt das Versuchen abzulegen und sehr offen zu sein. Und wenn ich lerne bei jedem Kurs so, so viel. Ich hoffe, die Leute natürlich auch von mir, aber das ist keine Einbahnstraße. Und ich glaube, in dem Moment, wo du denkst, dass du das weißt, dann verlierst du halt auch oder hörst du halt auf, auch selber sich zu hinterfragen, um besser zu werden. Und das ist einfach so ein Stadium, der für mich sehr, sehr unbefriedigend ist.
Ja, verstehe ich voll und ganz. Also diese ständige Hinterfragen und dieser ständige Austausch ist ja auch wichtig, weil nur so kommen wir ja dann auch wieder voran, ne? Und
voll.
Es geht ja, also du hast ja schon, wir reden ja auch auf Social Media, da können wir gleich wahrscheinlich einen Riesenfass aufmachen, aber auf Social Media geht es ja immer viel um evidenzbasierte Physiotherapie und ne, alles muss mit Studien bewiesen sein. Und das ist ja auch gut, das kann ja auch das Grundkonzept sein. Aber trotzdem gibt es ja noch eine Komponente, die man erstens noch gar nicht messen kann. Also du kannst ja, so ein Drogentest kann ja nur auffällig sein, wenn du die Substanz kennst, auf die du testest. Und in der Physiotherapie ist es halt so, wir limitieren uns, finde ich, selber, weil wir sagen, es muss irgendwie evidenzbasiert sein und bashen uns dann gegenseitig. Und genau das soll ja nicht stattfinden. Und so in diesem Setting der Fortbildung, dadurch, dass halt so viele Impacts reinkommen, kann man es dann vielleicht mit Studien irgendwie herleiten oder der Anatomie und dieses funktionelle Denken reinbekommen. Und dann wird aus dem Ganzen halt irgendwie ein kompletter Schuh und nicht nur so eine Sohle.
Ich finde es halt schwierig, gerade bei den Evidence-Based-Sachen. Also ich bin total für Evidence und ich finde auch, dass wir es irgendwie untersuchen müssen und allem drum und dran. Aber manchmal verlieren wir uns im Detail. Und der Punkt ist ja, was wollen wir erstmal? Der Patient hat irgendwelche Beschwerden. Und die meisten Beschwerden sind irgendwo Lifestyle-Faktoren, die dahin geführt haben. So, das heißt, ich muss irgendwas daran ändern, dass er, weil ich kann die Symptome jetzt behandeln, die Beschwerden reduzieren, aber wenn ich dann nachhaltig nichts daran ändere, dann wird es halt wiederkommen. Das, so funktioniert das. Und deswegen finde ich es halt immer ganz schwierig, weil letzten Endes muss ich ja wie so ein Life-Coach irgendwie in der Behandlung, muss ich rausfinden und rauskristallisieren, wie kann ich das bei ihm ändern? Also wie kann ich eine Verhaltensänderung herbeiführen? Und mein oder unser Konzept basiert halt darauf, dass wir sagen, wenn der Patient verstanden hat, was dazu führt und einfache Mittel und Wege an die Hand bekommt, dann ist das halt einfach hat einen roten Faden und dann hat man einfach ein sehr, sehr gutes Outcome. Aber wenn du das eben nicht schaffst, weil du eben nicht die Patientensprache sprichst, weil du dir eben die Worte sparst und es nicht erklärst, dann führt es halt auch zu nichts. Das ist genauso wie in den Fortbildungen, wenn ich das jetzt so sage. Es gibt super viele Fortbildungen da draußen und es auch tolle Sachen und ich habe sehr, sehr viele Sachen auch besucht. Aber prinzipiell geht es heutzutage auch nicht mehr wirklich um Wissensvermittlung, weil Wissen ist allgegenwärtig. Du kannst überall ChatGPT dran machen und weißt hinterher, was los ist. Viel, viel besser als jeder Dozent. Aber es geht vor allem um anwendbares Wissen. Und ich finde, dass bei vielen Fortbildungen es einfach aktuell nur noch darum geht, so komplexe Sachverhalte und Zusammenhänge quasi versuchen zu schulen, die aber in der Realität, in Anwendbarkeit irgendwie vielleicht die Spitze des Eisbergs ausmachen, aber nicht wirklich die Basis. Und da sind wir einfach super schlecht drin in der Basisversorgung.
Voll. Ich habe zu dem Punkt zwei Themen.
Sehr gut.
das erste ist zu dem Thema mit dem komplexen Denken. Mhm. Was ja eigentlich voll geil ist, dass wir in Physio-Deutschland so weit sind, dass jeder Therapeut so wissbegierig ist und sich denkt, ich muss auf die Fortbildung, weil ich will wissen, wie kann ein Handgelenk einen Schulterschmerz auslösen oder so. Weißt du, also diese funktionellen Ketten oder diese Zusammenhänge auch jetzt mit der Neuroathletik und so. Also das ist ja eigentlich erstmal ein guter Punkt. Aber natürlich, wie du sagst, meistens sind es die Basics, an denen man schrauben muss. Und wenn du halt jemanden hast, der 60, 70 Stunden in der Woche arbeitet, scheiße schläft und Stress auf der Arbeit hat und vielleicht noch Stress mit seiner Frau und seine Kinder sind in der Schule schlecht oder so, dass der vielleicht eher Rückenschmerzen hat als jemand, der halt super entspannt durchs Leben läuft, das ist auch klar. Die Frage ist ja, wo ist als Physiotherapeut da unser Stellenwert? Weil wir können natürlich den Sachen mit an die Hand geben, kleine Mobilisationen und so weiter, aber am Ende sind wir halt ein Physiotherapeut. Und ich finde, wir Physiotherapeuten müssen halt trotzdem irgendwie immer so back to the roots, wir langen ja Leute an. Also ich bin ja als Physiotherapeut, mein Skill ist es ja, Leute Muskeln zu lockern, Gelenke zu mobilisieren, Pathologien vielleicht sogar zu erkennen und so weiter. Und wenn wir uns das absprechen, weil wir sagen, wir machen nur noch Übungen und Lifestyle-Changes, weil wir halt evidenzbasiert sind, dann geht unser Berufsbild eigentlich vor die Hunde, weißt du?
Ja, das ist ja auch diesen Vorwurf, von dem wir uns ja anhören müssen, ist ja so, sind wir jetzt nur noch die besseren Fitnesstrainer? Und prinzipiell ist es Teil, also wenn wir, Marcel hatte ja für gestern, glaube ich, noch einen Post, was ist unsere Aufgabe als Physiotherapeut überhaupt? Und das ist eben quasi mit unserer Kompetenz, quasi als Gesundheitsberater irgendwie da zu sein und unsere Skills, die wir haben, sei es hands-on und hands-off, einfach dafür zu nutzen. Also unser Wissen rüberzubringen, hands-on schafft einfach Vertrauen, ist einfach so, weil in dem Moment, wo ein Mensch Angst hat, sich zu bewegen und du bewegst aber vielleicht diese Extremität, dieses Gelenk, dann schaffst du Vertrauen, du untersuchst es, weil es ist einfach ein psychologischer Faktor auch, auch selbst wenn man es sich bräuchte, es schafft Vertrauen, weil wie viele Patienten kommen zu dir und sagen, ja, ich habe Knieschmerzen und du sagst, der war beim Orthopäden, aber der hat sich das nicht mal angeguckt so oder hat es nicht mal angefasst. Mhm. Und für Menschen fehlt einfach, für viele, weil die sind nicht in diesem Gesundheitsberuf, die wissen vielleicht nicht, dass wir aus der Anamnese die meisten Sachen schließen können, also aus den Dingen, die wir fragen. Das heißt, wir sind einfach in der Verantwortung, einfach vielleicht zu sagen, okay, ich gucke mir das einfach an, weil in deren Kopf ist sonst eine Lücke zwischen deren Beschwerdebild und der Übung.
Der Lösung,
Genau, und der Lösung, genau, fehlt dann vielleicht ein Stück. Und wie werden wir unserem Beruf als Gesundheitsberater vielleicht auch gerecht, wenn wir diese Lücke, oder wie viel Zeit bräuchten wir, um vielleicht diese Lücke durch Reden zu schließen?
Ja.
Unnötig, weil wir dürfen wir anfassen.
Ja, deswegen, ja, ist so.
Und deswegen, ja, sehe ich das halt auch so. Wir haben so ein wir haben auch am meisten Zeit mit Patienten. Das heißt, wir haben einen sehr ganzheitlichen Beruf.
Voll, und die Frage ist ja auch, wir sind ja trotzdem irgendwie ein Beruf, der auf Strukturen versucht zurückzugreifen, weil du brauchst ja auch, wenn du jemanden anlangst, dann denkst du dir auch, okay, ich habe da jetzt den langen Bizeps irgendwie in der Hand oder ich habe halt, keine Ahnung, die Wade in der Hand. Mhm. Also du stellst ja trotzdem als Therapeut oder ich zumindest, wenn ich jetzt einen Patienten anlange, dann stelle ich mir vor, wo bin ich gerade und stelle mir so ein bisschen die Anatomie vor und denke mir dann so, okay, das könnte jetzt hier sein, das könnte da sein. Und wir gehen ja dann immer auf strukturelle Tests. Gerade beim Meniskus ist ja so ein Thema, weil ja die Evidenz da sehr schlecht ist oder sehr schwach. Aber du wirst halt auch nie die 100% bekommen. Und was ja viele Leute nicht wissen, dass ja theoretisch bei einem Kreuzbandriss zum Beispiel nicht mehr das MRT 100% gibt, weil der Goldstandard ist halt immer die Arthroskopie. Und wir regen uns dann auf und sagen, okay, wir Physiotherapeuten, wir haben vielleicht eine Spezifität, also das ist quasi ein wissenschaftliches Kriterium bei einem Test, von 85%, sagen aber, es fehlen 15%, deswegen können wir nicht auf Meniskus behandeln. Und aber du hast ja nie die 100%, ein MRT hat 99,5 oder so oder 8, irgend sowas, also auch da bist du dir nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe ja in dem Moment keinen besseren Test. Also was soll ich anderes machen? Soll ich dann sagen, du, sorry, ich teste jetzt deinen Meniskus nicht, weil ich kann es dir nur zu 85%iger Wahrscheinlichkeit sagen.
Es ist ja auch immer so ein ganzheitliches Bild, das heißt, ein Patient kommt dann mit Beschwerden und durch das, was du fragst, Unfall der Mechanismen, Hergang, welchen Bewegungen, wir können ja einfach, das ist unsere Aufgabe, ist ja auch irgendwo Bewegung zu lesen, weil wir befassen uns den ganzen Tag mit Bewegung und Biomechanik und dies und jenes. Und ich finde, deswegen finde ich diesen Beruf auch eigentlich sehr, sehr spannend und so ganzheitlich, weil wir einfach auf so vielen verschiedenen Ebenen mit dem Patienten arbeiten können. Wir können eben testen, wir können untersuchen, also mit unseren Händen machen wir unglaublich viel, aber auch mit dem, was wir sagen und was wir zeigen. Und also wir sind wirklich wie so ein Coach da. Und es liegt einfach an uns zu schauen, dass wir irgendwie unsere Defizite finden, um den Patienten auch dahin zu bekommen. Und ich glaube, um einfach zurück aufs Thema zu kommen, wie jetzt, sei es jetzt Social Media oder irgendwelche, also wir haben ja ganz häufig auch das Problem, dass wir nicht genug Wertschätzung in diesem Beruf bekommen, aber wie auch, wenn wir nicht erklären, was wir tun. Und ja, das in einer verständlichen Sprache. Also wie soll ein Patient den Unterschied zwischen einer Massage und einer Triggerpunktbehandlung oder einer Mobilisation, einer Manipulation oder einer Übung, also wie soll er diese ganzen Unterschiede, die wir auch schon Schwierigkeiten haben zu erklären,
ja,
wie soll er die wahrnehmen? Weil letzten Endes hast du da drum gedrückt oder hast irgendwie bei der Osteopathie was gestaltet. Also wenn du die Mechanismen nicht auf einer verständlichen und logischen und auch oder auch wirklich ehrlichen Art und Weise erklären kannst, dann kannst du sie auch sein lassen.
Ja, das ist genau das der nächste Punkt, weil gerade die Neurophysiologie, also mein Gedankengang war immer, ich will wissen, wenn ich eine Technik verwende, was löst diese Technik aus? Und ich stelle eine steile These auf, ganz viele Physiotherapeuten da draußen, die behandeln auch mit Techniken und behandeln vielleicht sogar gut, aber haben neurophysiologisch, biomechanisch eigentlich, um ehrlich zu sein, keinen Plan, wieso sie das machen. Oder wenig Plan. Weißt du, was ich meine? Also die sind sich da nicht jetzt bewusst, so trainiere ich vielleicht mehr ein Subscapularis und so mehr ein Infraspinatus oder sonst was. Und testen vielleicht sogar davor spezifisch die Schulter aus und sagen, okay, die Struktur ist jetzt meiner Meinung nach das Problem, deswegen gibt es eine Übung. Und denken dann mit der Übung halt den Erfolg zu haben, obwohl die Übung gar nicht dafür da ist. Was ja total das Paradoxon ist, weil du hilfst ja am Ende wieder dem Patienten. Aber für den Physiotherapeuten, den macht es ja eigentlich in seiner Kompetenz schwächer, weil er mit einer unspezifischen Technik ein vermeintlich spezifisches Problem gelöst hat, das aber gar nicht spezifisch ist. Verstehst du, was ich meine? Also es ist ja so ein Teufelskreis.
Naja, es ist halt so ein bisschen diese falsche Sicherheit, die man auch hat, oder die man sich versucht selber einzureden. Mhm. Weil wir sind sehr wissbegierig und sagen, okay, das, wenn der da Schmerzen hat, wenn er den Arm hier hebt, dann liegt das genau daran. Aber es ist einfach sehr, sehr schwer rauszudifferenzieren, weil einfach so viele Faktoren damit einspielen. Aber wir sind halt darauf bedacht, auch da denke ich, das auch wieder ein bisschen ego-bedingt. Wir wollen halt gerne genau wissen, was los ist und wie wir es auch lösen, obwohl das halt manchmal auch gar nicht notwendig ist. Das ist auch so, also manchmal verschwenden wir auch unsere Zeit mit so Sachen und müssen auch manchmal vielleicht so rekapitulieren oder sagen, okay, das ist jetzt einfach erstmal so, weil ich kann es einfach gerade gar nicht besser. Aber es spielt auch, befasse ich mich gerade mit dem oberen Teil der Pyramide oder eben mit der Basis. Und das, da müssen wir halt immer wieder drauf eingehen. Und bei so Testungen sehe ich halt auch immer ganz viel, und das haben wir auch im Kurs, dass viele Dinge testen, aber an dem Test, also das Outcome von dem Test ändert nichts an der Intervention danach. Das heißt, warum teste ich es dann? Also es ist so ein bisschen halt diese falsche Selbstsicherheit, die man sich selber schafft.
Ich habe auch ganz oft erfahren, dass oder mitbekommen, dadurch, dass ich ja viel im Sport unterwegs war, zum Beispiel, wenn du so einen spezifischen Test hast, der dann quasi ja wieder evidenzbasiert irgendwie was aufzeigen soll, dass der von dem Personal selbst wieder so abgewandelt wird, weil es für sie es dann besser funktioniert, und dann hast du ja auch keine Wissenschaft mehr. Weißt du, was ich meine? Wenn halt zum Beispiel der Test halt immer im Liegen gemacht wird und dann auf einmal sagt Therapeut, nee, ich mache den jetzt im Sitzen, weil für mich funktioniert es besser oder ich habe das Gefühl, ein besseres Endgefühl, was auch immer zu bekommen, dann hast du ja mit dem Moment, wo du den Patienten hinsetzt und die Ausgangssituation oder Stellung veränderst, hast du ja eigentlich keine Evidenz mehr. Und wir reden aber so streng auf diesen Evidenzkriterien rum und sind da ja auch so auf Social Media, dass wir uns ja gar nicht einig sind, weil es gibt ja dieses Lager gefühlt, wir sind evidenzbasiert, wir langen keine Leute an, wir geben nur Übungen und bashen alles. Also ich finde, viele evidenzbasierte Physiotherapeuten, die bieten keinen eigenen Content, sondern die bashen halt viel, was andere Leute machen. Und dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, stopp mal, ich bin nicht evidenzbasiert, ich habe aber 20 Jahre Erfahrung und ich weiß, dass wenn ich die Leber anhebe, dass die rechte Schulter weiter hochgeht, und dann ist es so.
Es ist extrem schwer, also ich bin jetzt ein paar Jahre in diesem Game und es ist extrem schwer, diese Balance mit sich selber zu halten, und ich glaube, das geht nur, wenn man sich sehr stark mit sich selber auch befasst, weil diese 20 Jahre Erfahrung und ja, aber das ist so, hat irgendwo seine Daseinsberechtigung, das andere auch, aber es ist einfach nicht anwendbar auf die Realität und auch nicht auf alle Fälle. Deswegen zu dem einen, diesen ganzen, ich werde auch sehr, sehr viel kritisiert, und kritisieren ist einfacher als kreieren. Ist einfach so. Ne? Also bestehende Leute einfach, denen zu sagen, ey, das ist nicht, oder Fehlersuche, das werden Videos von Jahren, und natürlich lerne ich halt auch dazu, und es werden Videos von Jahren genommen, wo ich vielleicht auch nicht korrekt Sachen weiß. Und es ist so krass, weil ich war gestern im Training und mit Misha, einem guten Freund und auch Sportwissenschaftler mit mir, und ich habe mit ihm vor 5 Jahren schon trainiert, und ich meinte noch so gestern so, Bro, das ist so krass, wie wir jetzt anders trainieren als damals. Und damals dachten wir schon, wir wären schlau. Und jetzt denken wir, wir wären schlau. Aber eigentlich waren wir es weder damals noch jetzt. Aber irgendwie auch damals waren wir schon und jetzt auch. Aber ja, es gibt da nicht diese, das Schwarz-Weiße.
Es muss sich ja auch weiterentwickeln, weil wenn du jetzt in 5 Jahren immer noch das Gleiche machst wie heute, dann ist ja Stillstand da. Und Stillstand ist meiner Meinung nach immer schlecht.
Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist halt wichtig, in so einem Lernprozess sich irgendwo einzupendeln. Und weil irgendwann hast du nämlich auch das Problem, zum Beispiel Fortbildung und wir Physios sind alle super wissbegierig und ich weiß es so zu schätzen, dass die Leute ihr privates Geld und ihre Zeit opfern, um dahin zu kommen. Aber das Problem ist, irgendwann ist Wissen auch wie, du bist ein Glas und Wissen ist Wasser. Mhm. Und das Problem ist nur, was ganz viele machen, die haben so einen Wissensdurst, vergessen aber zu trinken. Mhm. Das heißt, sie konsumieren die ganze Zeit, aber es kommt nicht in den Organismus an. Ja. Und das ist genau das, was ich halt immer auch hier predige bei den ganzen Sachen. Es klingt so, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber das meine ich gar nicht, sondern es ist einfach nur so ein ganz, ganz starker Prozess, wenn du solche Sachen aufbaust und selber auch unsicher in Dingen bist, dass du diese Sachen hinterfragst. Und ich bin dann auch hier und denke mir so, gucke mir die ganzen Studierenden an und sage mir so, ey, wie voll ist euer Glas? Und müssen wir da vielleicht erstmal ein zweites dazustellen, dass ihr überhaupt hier was aufnehmen könnt? Mhm. Und seid ihr überhaupt bereit, aus dem, was wir schon wisst, das hatte ich auch bei dir im Kurs auf jeden Fall auch gesagt, das ist ja immer das Ding, was ich ja immer am Anfang sage, seid ihr überhaupt bereit dafür, neue Dinge aufzunehmen, die vielleicht eurem aktuellen Weltbild oder Therapeutenbild vielleicht gar nicht so stark entsprechen?
Ja, genau.
Und es geht nicht darum, dass man sie erstmal nur aufzunehmen und zu hinterfragen. Mhm. Es geht gar nicht darum, dass man meine Gedanken in eure Köpfe impliziert, weil das bringt auch nichts. Ich will ja keine Klone erschaffen. Ja. Ich möchte ja nur dazu schaffen, und das, egal ob bei Patienten, auch über Content oder bei Therapeuten und TherapeutInnen, natürlich allein, ne? Ich möchte eigentlich nur zum Nachdenken anregen. Und genauso wie du mich mit Techniken challenged, soll das jeder tun mit allen seinen Sachen und auch auf Social Media sollen sie mich challengen. Aber ich weiß, warum ich vielleicht bei dem das Wording so genutzt habe.
Ja, gebe ich dir auch 100% recht. Ich finde halt, auf Social Media ist das Problem auch einfach, dass du bist halt angreifbar, weil du dich zeigst und viele Leute, die aber angreifen, die zeigen sich eben nicht. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, wenn du jetzt mal eine Viralität, ich hatte das am Anfang urkrass, ich habe da mit Social Media angefangen, da war ich eben noch hier zur Fortbildung und dann habe ich mein erstes virales Reel gehabt. Das hat ja so, also damals hatte ich 2000 Follower, jetzt hat er 126.000 Views oder so.
Crazy.
Und ich habe mich so übelst gefreut, ey geil, Viralität und so Likes. Und dann irgendwann hat mir eine geschrieben, die im Medizinstudium war und meinte so, ey, ich kenne den Test anders. Ich dachte mir so, fuck man, habe ich den Test jetzt falsch erklärt in dem Video? Das kann ja nicht sein. So, weil ich finde am Anfang, wenn du Content machst, du bist so super nervös, weil du vor der Kamera bist. Du bist super nervös, weil du immer das Gefühl hast, alles, was du sagst, ist im Stein gemeißelt. Mhm. Du willst aber deine Zeit auch nicht verschwenden, weil wenn du Scheiße laberst, die Zeit ist ja verloren. Gerade wenn du vielleicht nicht jetzt jemanden hast, der bei dir angestellt ist oder so, wo du sagst einfach nächste Woche, komm, wir drehen nochmal.
Ja, klar.
Und dann
bis am Mond.
Genau. Shoutout. Aber dann waren da so die ersten Hate-Kommentare. Und es waren halt immer Leute, die irgendwie, egal wo du geguckt hast, die haten überall. Und es war für mich aber am Anfang, ich bin wirklich dann eingeschlafen mit dem Video, da hatte ich so 60.000 gehabt oder so. Und ich habe die Nacht so unruhig geschlafen und bin früh aufgewacht. Und ist ja urkrass, weil ich bin am nächsten Morgen um 5 Uhr wach gewesen und bin ans Handy und habe so die Kommentare gecheckt. So, oh, wer hat geschrieben, was ist da?
Tödlich.
Und du kannst halt nicht auf, wenn 100 Leute kommentieren, kannst du nicht auf 100 Kommentare als einzelne, weil, weißt du, jede einzelne Person nutzt da eine Minute, um einen Kommentar zu verfassen. Ich kann aber nicht eine Minute nutzen, um auf 100 Kommentare zu antworten. Und das ist so crazy gewesen am Anfang.
Die Frage ist halt auch immer so, wer kommentiert? Und gerade, ich war vor 2 oder 2,5 Jahren hatte ich die Situation mal. Ich habe einen Reel hochgeladen über Atlasbehandlung und den Zusammenhang mit Migräne. Mhm. Migräne ist ein super komplexes Krankheitsbild und ich habe auch in dem Reel sogar gesagt, so ey, das sind multifaktorielle Hormone und allen drum und dran, Ernährung, sind super viele Sachen. Aber es gibt eben auch über sogenannte trigeminovaskuläre Konvergenz, ne, also von der Halswirbelsäule zum Hirnstamm eben auch eine Verknüpfung. Und das habe ich eigentlich nur da gezeigt und habe eben das gepostet. Und dieses Video ist auf TikTok und auf Instagram komplett viral gegangen. Ich glaube, es hat über 5 oder 6 Millionen Aufrufe bekommen.
Crazy.
Und es hat tausende Kommentare. Und in diesen tausend Kommentaren waren quasi fast Morddrohungen, als würde ich die Patientin umbringen, weil ich arbeite eben halt mit Manipulationen und ich bin mir auch sehr sicher da drin. Aber es ist halt sehr krass. Also als würde ich wirklich jemand Schaden. Und dann, es war so ein Beef in den Kommentaren zwischen Leuten, ey, mir hat das krass geholfen und ey, der bringt die um, ne, so nach dem Motto. Und ich konnte damit gar nicht umgehen, weil es auch mit die ersten Reels waren, wo ich halt so geredet habe und mich getraut habe, was wir selber zu sagen.
Ja.
Und dann war es so, dass drei oder vier Wochen später kam ihr Freund bei mir zur Behandlung, hatte einen Termin und sie kam mit. Und ihre ersten Worte waren so, boah, Chris, du tust mir so leid. Und ich so, was meinst du? Sie so, das Video ist ja super viral gegangen, aber die Kommentare, wie kommst du damit klar? Und ich so, ganz ehrlich, ich hatte wirklich überlegt, so kein Social Media mehr zu machen, weil es mich echt belastet hat. Und dann war aber so, und ich so, aber wie geht's dir denn? Und sie so, ey, mir geht's so krass gut seitdem. Mhm. Sie hatte wirklich wie über 20 Migränetage teilweise und auch eine Intensität. Und es ist irgendwie im Monat irgendwie dann direkt, sie hatte dann noch einmal und seitdem, also einen Monat mal komplett ruhen, das hatte sie vorher seit Jahren nicht mehr.
Ja, krass.
Ne? Unabhängig auch von Hormonphasen und sonst was. Ne? Und ich will nicht sagen, dass an meiner Behandlung, also sie hat auch Übung mitbekommen, sie hat allgemein auch Tipps.
Auch Aufklärung und so.
Aufklärung, Lifestyle-Faktoren, also auch einfach so ein bisschen, ne, also wir haben da ganz viel gemacht, natürlich was viel mehr zu sehen, weil es ein 60-Sekunden-Clip. Und das war der Moment, wo ich sagte so, das zählt ja, weil die Leute, die da kommentieren, das sind so Einsen und Nullen quasi. Und irgendwo sind das echte Menschen, aber wenn die mich auf der Straße sehen, und das ist so krass, wenn ich auf der Straße irgendwie mich angesprochen wurde, dann wurde noch nie gesagt, ey, du bist voll scheiße und das ist alles kacke.
Ja.
Sondern wenn, dann wurde ich sehr positiv angesprochen.
Bleibt so.
Ja, hoffe ich auch. Aber das sind auch so Sachen, mit denen wir klarkommen müssen, weil Menschen sind nicht dafür geschaffen, Feedback von so vielen Menschen zu bekommen.
Ja, und ich glaube auch, ich meine, wie oft hörst du, oh, du siehst gut aus. Weißt du was?
Ja. Also, du wahrscheinlich häufiger.
Nein, aber ich hab dir erzählt von meiner Situation in der Praxis vorhin schon mit meinem Mitarbeiter, dass er leider ausfällt und so. Und dann habe ich so seit Oktober eigentlich so 70 bis 80 Stunden pro Woche gearbeitet und war ja dann auch noch mit Dream auf Tour, wo ich dann auch noch ein paar Tage aus der Praxis raus war, was ich dann wieder kompensieren musste. Und weißt du, wie viele Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, boah, Max, du siehst so scheiße aus. Ich habe dich ja vor einem Jahr gesehen, da sahst du viel vitaler aus. Und ich so, ja, vor einem Jahr, da war wahrscheinlich genau gerade der Cut, so ein neues Jahr. Ich habe einen neuen Mitarbeiter oder zwei, weil Veronika, mein Backoffice, war auch noch dabei. Und die haben mir Arbeit abgenommen. Es war voll geil für mich. Ich habe voll im Hier und Jetzt gelebt und habe so gemeint, so, ey, geil, ich mache um 18 Uhr Feierabend, alles voll geregelt. Und dann halt jetzt ab Oktober wieder dieser Drop. Und jeder kommt und sagt, Alter, sehe ich scheiße aus. Und dann war jetzt quasi die Break seit Weihnachten und ich habe dann ein paar Tage gemacht für ein paar Patienten, Notfälle auch und so, und habe dann ab dem 7.1. wieder gearbeitet und ich war wirklich voll erholt und ich habe mich selbst im Spiegel angeguckt und dachte mir so,
was
krass, du bist gar nicht so abgefuckt wie sonst halt und du hast so, ich sag mal, nicht diese müden Augen und so. Und denkst du, seitdem ist ein Patient gekommen und hat gesagt, Max, du siehst wieder besser aus. Die Menschen sind einfach nur auf Kritik aus. Keiner wird sagen, keiner wird auf ein Video von dir reacten und sagen, ey, diese Technik von Cracking Chris, die macht so viel Sinn, weil, und vielleicht kann man das noch ergänzen, weil so ein Content-Piece ist ja auch immer nur ein Snippet.
Ja.
Weißt du, ich hatte mal eins mit Migräne. Die Patientin hat zu mir gesagt, sie hat Spannungskopfschmerz, aber auch Migränetage. Und sie hat so gemeint, sie hat halt so 5 bis 6 Migränetage pro Monat, aber auch dann nochmal zusätzlich an so mindestens 10 Tagen im Monat halt Spannungskopfschmerz. Und ich rede in dem Reel einmal von Migräne und einmal von Kopfschmerz. Und dann ging es auch so los. Die Leute, hey, Kopfschmerz und Migräne ist nicht das Gleiche. Und ich so, ich weiß, dass es nicht das Gleiche ist, aber es ist halt ein Ausschnitt aus einer Behandlung, die 60 Minuten dauert. Da kannst du nicht erwarten, dass du die ganze Zeit das Gleiche sagst und manchmal, wir sind auch nur Menschen. Manchmal sagst du auch einfach was Falsches.
Ja, und ich finde es auch schwierig, weil eigentlich müsste man so einen Internetführerschein bekommen oder machen müssen, weil ich mir denke, macht doch, also seht doch das als das, was es ist, als Ausschnitt und auch als vielleicht als Denkansporn. Selbst wenn du das nicht als richtig empfindest, dann hol dir unabhängige Quellen und recherchier es, weil dann haben wir unsere Aufklärungspflicht ja auch irgendwie, also wir haben zumindest dazu geführt, dass Menschen sich mit diesem Thema mal kurz auseinandersetzen. Und unabhängig jetzt davon ist es so surreal, weil ich denke mir so, darum geht es doch letzten Endes. Also bei den 60 Sekunden, deswegen habe ich jetzt auch mit Longform angefangen, also mit YouTube. Und auch bei mir kommt auch bald ein Podcast, aber keine Werbung mehr. Und auch solche Sachen, weil letzten Endes unsere Behandlung ist Longform und das sind Shortform-Videos, das sind kurze Videos, Ausschnitte, wo wir versuchen, einen Denkanstoß, weil früher war es relativ simpel, die Leute sind viral gegangen mit, das sind deine Top 5 Übungen bei Rückenschmerzen und dann kommentieren, dann sagen natürlich alle, Rückenschmerz kann super viele Ursachen haben, das kann man nicht so sagen, ja natürlich, aber letzten Endes muss man ja irgendwo auch anfangen. Jetzt versuchen wir haben heute Content abgedreht und du hast gemerkt, dass es wie anspruchsvoll das mittlerweile ist. Ne? Du hast ein Problem, du musst vielleicht Interventionen einfach mal einordnen, du musst dann vielleicht ein biomechanisches Modell erklären und dann Übungen und erst dann bewegen sich Menschen überhaupt.
Ja, es ist vielleicht. Vielleicht, ich glaube auch, dass einfach konstruktive Kritik immer weniger der Fall ist als Kritik, weil du und ich denke, da kann ich für uns beide sprechen, es ist ja so, dass wir beide sagen, es ist voll fein, wenn uns jemand schreibt oder unter das Video schreibt, hä, ich kenne den Test aber anders, wenn wir einen Test spezifisch benennen oder sagen, so lösen wir das Problem und die so, hä, aber ich mache das so und habe damit auch meine Erfolge, ist das okay. Aber das macht ja keiner. Die Leute bashen nur eigentlich in dem Sinn. Und ich glaube, das ist auch ein Riesending. Meine Idee für Social Media wäre einfach, dass du, deine Idee mit dem Internetführerschein ist natürlich geil, nicht umsetzbar, denke ich, aber stell dir mal vor, die Leute müssten einfach ihr Bild als Profilbild haben, dass du schon mal ein Gesicht dazu hast. Und sie müssten ihren Perso hinterlegen. Gar nicht, dass jeder den Perso sieht, ne? Ja, aber diese Hürde quasi, sich, also so, wie oft kommentieren halt Fake-Accounts? So, ja. Wir kennen beide Physio-Accounts, das sind immer die gleichen Leute, die das feiern. Ja. Und genau die gleichen Leute haten andere Leute. Haben selber keine Reichweite, produzieren nicht mal Content, weil ich sage auch, hate nur Content, wenn du selber Content magst, weil du setzt dich, wir haben ja heute, wann waren wir da? Um 14 Uhr, jetzt ist gleich 20 Uhr. Wir haben jetzt eigentlich durchgehend fast Content aufgenommen. Wir waren jetzt 6 Stunden, haben wir jetzt von unserem Leben nicht verschwendet, aber dafür investiert, um das zu machen. Und dafür dann abgehasst zu werden von jemandem, der sein Leben lang noch nie vor der Kamera stand oder sein Gesicht da reingehalten hat, ist einfach eine riesen Frechheit.
Vor allem, ich finde es auch so crazy, weil wir, und da kann ich auch für uns beide sprechen, wir investieren sehr, sehr viel Zeit, aber auch Geld in diese ganze Sache, um Content for free zu machen. Ja. Ich meine, letzten Endes natürlich könnte man sagen, ja, wir nutzen das auch so Patientengewinnung, aber ich, um jetzt mal so ein Full-Circle-Moment zu schaffen, was ich am Anfang gesagt habe, es geht aber auch darum, dass der Patient mündig entscheiden kann. Das heißt, er sieht uns, er sieht unsere Kompetenz, er sieht Sachen und er kann selber alles ja fact-checken. Das heißt, er kann uns auch quasi als Scharlatan entlarven, aber das kann er alles nicht, wenn wir nicht präsent sind. Das heißt, die Leute verstecken sich einfach nur und machen sich damit gar nicht angreifbar und wir versuchen ja zumindest einen Mehrwert zu bieten und irgendwie dem Patienten was mitzugeben und das alles for free und dementsprechend finde ich, weiß ich gar nicht, wie viel man da krass daran haten kann. Wir machen jetzt auch nicht so krasse Selbstdarstellung, dass wir nur sagen, ey, wir sind die Geilsten, sondern wir setzen irgendwo bei einem Thema an, versuchen irgendwie was mitzugeben. Es hat dann teilweise einen Entertainment-Faktor, es hat einen Edukationsfaktor und dementsprechend geben wir eigentlich, finde ich, jedem Patienten eher die Chance, selber mündig zu entscheiden. Und darum geht es mir auch primär. Jeder soll er kann Content bei mir konsumieren stundenlang und kann dann entscheiden, ey, von dem würde ich gerne, oder von ihm oder seinem Team oder sowas würde ich gerne behandelt werden, weil das passt mir. Oder eben auch nicht, weil bei allen anderen Sachen ist es halt einfach so, Geld, welches du wie so eine Lotterie einsetzt. Weil wenn du jetzt irgendwo zu einer Osteopathie gehst beispielsweise, du weißt nie, wie eine Osteopathie aussieht, weil die einen machen Hand auflegen, die anderen cracken irgendwie, die anderen machen eine Übung. Also du hast keinen Goldstandard da oder keinen einheitlichen Standard. Und wenn du aber zeigst, was du machst, dann kann der Patient schon mal für sich einordnen. Es ist ein bisschen so, ey, ich suche rote Autos, der hat rote Autos, vielleicht ist da eins dabei. Aber er kann, und gerade wenn man auch Selbstzahler und Privatpatienten hat und sowas, ne, also die irgendwo selber auch für den Sachen zahlen, aber auch bei Kassen ist ganz egal, sie können einfach mündig entscheiden. Und das ist für mich schon alleine Grund genug, das zu tun.
Das ist ja auch ein Qualitätsstandard am Ende vom Tag, dass du den Leuten den Einblick gibst, dass die Leute wissen, was genau bei dir in der Praxis abgeht und dich erwartet. Ich war das erste Mal, mein erster Physiokontakt war folgender. Ich hatte Schulterprobleme und bin zum Physio gegangen, wusste nicht, wo ich hin muss, wusste nicht, wer mich behandelt, habe einfach nur einen Namen gehört, bin in ein dunkles Zimmer gegangen. So, das hatte keine. Ich glaube, die Mindestgröße sind 8 Quadratmeter oder so. Es hatte vielleicht 10 oder 12. Da war eine Liege. Ich war da. Da war auch noch ein Physiopraktikant mit dabei. Und dann sagen sie so, ja, zieh mal dich aus. Und ich habe ja Handball gespielt. Und ich so, ja, klar, ist ja kein Stress. Ich ziehe so mein T-Shirt aus und denke mir so nichts dabei. Und dann sagen die so, nee, auch die Hose. Aber die haben mir halt nicht erklärt, wieso ich meine Hose ausziehen soll. Und dann war ich da halt, wie alt war ich da, 17 oder so? Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwelche Issues mit meinem Körper habe, weißt du? Also ich habe damit kein Problem, mich da jetzt quasi in Unterwäsche hinzustellen. Aber es war halt einfach so, ich habe nicht verstanden, wieso. Und dann war ich da halt so in Unterhose gestanden und sie haben halt beide meinen Körper angeguckt, haben aber nicht mit mir geredet und haben dann so hinter meinem Rücken so, ja, siehst du das da? Das sieht nicht so gut aus. Ah, und was sagst du dazu? Und haben mich gar nicht mitgenommen. Ich dachte mir so, Alter, so will ich nie behandeln.
Genau, aber geh nochmal weiter. Ich habe mal ein Reel darüber gemacht, dass über sexuelle Belästigung in der Therapie. Und ich hätte, manchmal denke ich mir so, wow, ich habe nämlich so ein Call to Action gemacht, so schickt mal eure
weirdesten Stories.
Stories, ne? Und ich habe Nachrichten bekommen, ich bin traumatisiert. No joke, und das ist so heftig. Da gibt's auch, könnt ihr auch bei mir nachschauen, das ist so heftig, sowohl in den Kommentaren, aber auch meine DMs sind geplatzt, weil Therapeuten, wie gesagt, und sind meistens Männer leider, sorry, aber nicht gut, auch Orthopäden oder sonst, also auch Ärzte, sie checken nicht den Patienten, also sie sind in ihrer Bubble so sehr drin, dass sie nicht mehr reflektieren können, wie der Patient sich vorrein fühlt. Sag das mal, ziehe ich mal aus, so zu einem jungen Mädchen oder sowas, was komplett vielleicht irgendwie verunsichert ist. Und natürlich ist es irgendwie ein Therapieberuf und wir müssen da dran und allen drum und dran. Aber wenn ich doch an die Leiste muss, dann kann ich doch auch wenigstens erklären, ey, guck mal, da läuft ein Muskel an und du hast ja die Schmerzen in der Hüfte und deswegen gehe ich jetzt einmal da dran. Ist das für dich in Ordnung so? Soll ich das hier noch abdenken? Also wir haben den Mund zum Reden und dann sollten wir das auch wirklich nutzen. Und das ist so verrückt, dass wir diese Distanz oder so diesen Realitätsbezug manchmal echt verlieren.
Auch dieses Selbstbestimmen wieder, wie du sagst. Ich sag zu vielen Mädels, jungen Mädels, sage ich so, ey, pass auf, wir müssen die und die Technik machen, die würde dir das und das bringen. Wir können es vielleicht auch anders hinbekommen, denk mal drüber nach und dann können wir es machen. Weißt du, was ich meine? Also es ist ja auch so, die schlimmste Story, die ich hatte, war eine Frau tatsächlich, die war beim Osteopathen und der Osteopath hat einfach von heute auf, also die ist gekommen mit Rückenschmerzen und der Osteopath sagt einfach so, ja okay, wir müssen dich vaginal behandeln. Und hat sich Handschuhe angezogen und hat sie einfach angefangen, vaginal zu behandeln und hat sie nicht aufgeklärt, er hat ihr nicht irgendwie gesagt, was er macht, wieso er es macht, sondern hat halt einfach in ihr quasi rumgefummelt. Und sie ist so raus und hat es mir dann so erzählt, Max, kann das sein? Und ich so, boah, also der anatomische Zusammenhang zwischen Gebärmutter und vielleicht Beckenboden und so, der besteht schon. Aber wenn, also nicht, ich verwende solche Techniken eh nicht, aber wenn halt...
Nur privat.
Wenn halt die Patientin quasi zu mir kommen würde und das notwendig wäre, dann würde ich halt zu ihr sagen so, ey, pass auf, das und das wäre sinnvoll für dich. Ich gebe dir einen Aufklärungsbogen mit. Du hast ja den nächsten Termin vielleicht in 2-3 Wochen oder in 6 Wochen oder mach dir nochmal einen Termin oder wenn du das dann haben willst, diese Technik, dann sag Bescheid, bring diesen Bogen mit. Bei Rückfragen melde dich nochmal und die Patientin kann heimgehen und kann darüber sich nach... Also weißt du, was ich meine?
Aber das ist ja auch genau das, was ich meine. Also ich weiß gar nicht, ihr habt ja als Zuhörer ja wahrscheinlich hast du ein paar Therapeuten und Therapeutinnen und auch Patienten und allen drum und dran oder auch eben einfach nur Leute, die vielleicht auch noch gar keine Patienten waren, I don't know. Aber es ist einfach so wichtig und das will ich auch, dass es rüberkommt und das ist auch für die Akademie so wichtig, dass ich mich als Therapeut aber für die Rolle des Patienten einsetze. Mhm. Weil das ist erstmal, weil die sind erstmal nicht geschützt. Muss man einfach sagen, in dieser Umgebung sind sie nicht geschützt.
Die haben ja auch keine Ahnung.
Genau, richtig. Und dementsprechend sowohl bei Content als auch in all den Sachen, die wir haben, müssen wir uns auch unserer Rolle auch bewusst sein. Und ich bin da auch bei weitem nicht drin perfekt. Also ich mache auch sag auch mal irgendwelche Sachen, aber es ist halt eine Erfahrungssache und ich denke mir, und das schulen wir ja auch in der Akademie, also diese Hard Skills sind das eine, aber deine Soft Skills als Therapeut und Therapeutin, das macht dich wirklich zu einem guten Therapeuten. Also das ist einfach der Fakt und deswegen sage ich ja auch so, schaut einfach oder Social Media Aufrufe, nicht jeder muss Influencer werden, aber versucht mal allgemein mit eurem Content oder allgemein mit dem, mit eure Sachen. Andere Frage. Wenn ihr, seid ihr alle der Meinung, und da fragt euch mal jetzt an alle Therapeuten und Ärzte, sonst hast du, dass euer Online-Auftritt, egal ob Website oder sonst was, eurer Kompetenz entspricht.
Gerecht wird.
Ja, gerecht
wird. Und vielleicht auch die Erwartungshaltung an die Praxis generiert, die ihr wollt.
Genau, und als Patient, fragt euch mal, wenn ihr welche Kriterien sind da für euch entscheidend, irgendwo einen Termin zu machen?
Ja.
Und wäre es euch lieber, wenn ihr mehr Einblicke gehabt hättet vorhinein, was euch erwartet? Und das finde ich ist fair einfach nur, weil wir haben ja heute das Thema Social Media, wir haben ganz viele Themen, ne? Aber Social Media war so das Kernthema, was so ein Hauptbeweggrund sein sollte auch. Tatsächlich, du weißt es auch schon, Ist es halt auch so ein Thema auch in der Akademie. Wir haben auch so Social Media Basics drin, aber es wird halt, ich habe jetzt extra, das wird dieses Jahr das erste Mal auch geschehen und das ist gar keine Werbung in dieser Sache, sondern einfach nur ein Appell, also das könnt ihr auch überall anders machen, aber setzt euch mit dem Thema auseinander und ich habe nur für medizinische Bereiche, bauen wir gerade tatsächlich einen Kurs, also machen wir mit meinem Videografen und sowas, ne, so einen Workshop, um das hinzubekommen. Aber klar, hallo, ich will Geld verdienen, gar keine Frage. Das ist das eine Ding. Aber primär auch, weil ich der Meinung bin, dass diese Szene es einfach mehr braucht als fast alle anderen.
Aber das Schöne ist ja, auch wenn du jetzt sagst, du willst damit Geld verdienen mit dem Kurs. Ja,
ist auch fair.
Ja, du steckst da Zeit rein, investierst Geld und so weiter.
Ich will hier nur nicht rumlügen.
Gibst safe. Gibst auch Wissen weiter. Aber im Umkehrschluss werden ja die Leute, die dann da sind und das Gelernte umsetzen, die werden ja auch mehr Geld verdienen, weil die sich eben von der Masse abgrenzen und dann sagen können, du kannst halt nicht, wenn du einfach Döner, Pizza und Thai anbietest, dann kannst du nicht erwarten, dass jeder für das Gericht 25 Euro bietet. Wenn du dich aber klar positionierst und vielleicht nur Döner anbietest oder nur Pizza, dann halt schon.
Aber das ist ja auch so ein Ding, zum Beispiel auch Geld verdienen, auch in der Behandlung, wenn die Patienten sehen, was du machst, also wie gesagt, sie können mündiger mit ihrem Geld dann auch umgehen. Und genauso denke ich mir so, ist es halt, es ist nicht verwerflich, Geld zu verdienen in dem Sinne, wenn deine Dienstleistung oder das, was du machst, eben kein Scam ist.
Ja,
das heißt, ne,
das ist wichtig,
ja. Und deswegen, auch das ist in Deutschland, ich war Anfang letzten Jahres in Amerika bei Alex Hormozy, das ist so ein sehr, sehr bekannter, kann man selber mal nachschauen. Und da habe ich das auch, weil ich komme, wie gesagt, aus sehr, sehr armen Verhältnissen und wir wussten, also meine Mama war alleinerziehend mit 4 Kindern und wir wussten teilweise nicht, wovon wir uns Brot kaufen sollen. Und deswegen habe ich immer einen Hass gegen Leute gehabt, die Geld haben. Mhm. So, und erst letztes Jahr war es so ein bisschen so, dass die mir diesen Zahn gezogen haben, meinen so, ey, es ist nicht schlimm. Also die Leute, die du meinst, so diese Reichen, so willst du gar nicht sein. Du willst nicht dieser von oben herab und so, ne? Sondern du willst einfach nur wohlhabend sein. Das heißt, du willst dir darüber keine Sorgen machen müssen, wie du und nicht prollen müssen mit diesen Dingen.
Ja.
Wir alle lieben schöne Dinge, aber die schönen Dinge sollten uns nicht definieren.
Ja.
Und dementsprechend ist es so, vielleicht die Konklusion von dem Ganzen, es ist einfach so, egal in welcher Sache, wie tritt man nach außen auf und passt das mit dem Bild, welches du auch nach innen bist.
Und bleib einfach deinen Werten treu, würde ich vielleicht noch mitgeben. Dass du einfach sagst, so, gerade bei so Statussymbolen, wenn du keins brauchst, dann kauf dir keins, nur weil es andere haben.
Ja, das Ding ist, ich hab auch Statussymbole, aber für mich haben sie auch einen Wert. Und nicht nur einen finanziellen, sondern auch einen emotionalen Wert, weil ich denke mir so, wenn die Dinge keinen Wert für dich haben, dann brauchst du sie auch nicht. Das heißt, wenn ich jetzt eine schöne Uhr habe, eine Rolex oder sonst was, und drauf gucke und mich nicht dessen erfreue, also sie sollte dich nicht definieren, aber warum sollte ich sie dann haben?
Ja,
also
voll.
Also das Ding ist, und deswegen bin ich da so ein bisschen gestrickt, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass ich kein schlechterer oder minderwertiger Mensch bin, wenn ich das nicht habe, weil ich genau weiß, wie es halt ohne ist.
Ja, voll. Gut, Chris, ich würde sagen,
wie lange haben wir jetzt gequatscht?
Fast eine Stunde tatsächlich.
Ah, crazy.
Wir haben jetzt ziemlich viel Input schon für die ganzen Leute da draußen geliefert. Wir müssen jetzt, was machen wir jetzt noch?
Wir sind spontan, toi toi toi, hoffentlich bleiben wir alle heile.
Ja, safe.
Wir gehen jetzt in der Soccerhalle Fußball spielen. Du hast ja mal richtig gut gespielt. Ich habe mal richtig gut Fußballer behandelt. und ich bin echt gespannt. Du hast dir gerade noch Schuhe gekauft, die eben.
Ja, hier. Ganz günstige, einfach so zum Kicken.
Schön, ganz günstige 120 Euro Sambas.
Nein. Ey, geile Story. In dem Schuh waren Aufkleber mit 90 Euro, nee, mit 100 Euro. Und auf dem Karton waren 120 gestanden.
Ja.
Und er wollte so, 120. Ich so, nee, in dem Schuh stehen 100. Und er so, ach so, okay, dann kriegst du es ja für 100.
Ja, komm mal
schnell. Aber die kann man ja auch so anziehen. Ich wollte
die Schuhe, die ich wollte gerade sagen.
Also, genau. Yes. Deswegen, wir müssen jetzt auch gleich weiter, dass wir da rechtzeitig zum Treffpunkt kommen und zum Aufwärmen, dass wir da die ganzen Leute abziehen können. Und damit würde ich sagen, wir machen die Folge zu Ende, beenden sie und hören uns vielleicht irgendwann mal wieder im Podcast White Shock. Es war mir eine Ehre.
War mir auch eine Ehre. Vielen Dank an alle ZuhörerInnen.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal bei White Shock. Let's talk ball, health and everything in between.